Ich lasse mich auf den Rücken fallen. Über mir an der Decke erkennt man auch die Stelle, wo sich bei unserem letzten Auftrag die Widerhakenpistole in die Platte gebohrt hat. Geil, denke ich. Mein Leben ist so geil. Es ist Rufus, der mich aus den Gedanken reißt.
Wofür brauchen wir es denn jetzt?
Was? Er lässt seinen Kopf zur Seite kippen und demonstriert die Beweglichkeit seiner Krallen.
Na, das Fingerspitzengefühl. Die Sache ist die...
Rufus und ich liegen auf der Seite, die Köpfe jeweils auf eine Klaue gestützt, und wundern uns. Montgomery druckst herum. Rumdrucksen ist sonst echt nicht ihr Ding.
Es geht um einen Selbstmord.
Bringt sie den Satz zu Ende. Der keiner ist, vermutet Phil sofort.
Ach, Phil!
Montgomerys Wimpern flattern vor ihren Augen herum.
Sie wissen ja, wie sehr ich die Fähigkeit schätze, eins und eins zusammenzuzählen, aber es ist etwas komplizierter als das, fürchte ich.
Phil dreht seinen zweiten Flat White auf dem Tisch wie einen zweiten Whisky. Beim zweiten entscheidet es sich, habe ich bei unserem letzten Auftrag gelernt. Bei Whisky ist es nämlich so, zwei sind zu viel, drei zu wenig. Er trinkt, ist schließlich nur Kaffee. Inwiefern?
Dieses Selbstmord macht den Anschein, als könnte es sich tatsächlich um einen Selbstmord handeln.
Phil stellt das Glas ab.
Und da hat Interpol sich gedacht, oh, ein Selbstmord, der tatsächlich nach Selbstmord aussieht, da sollten wir dringend ermitteln.
Montgomery sagt nichts, verzieht nur die Lippen zu einem entschuldigenden Grinsen, als müsste sie Phil einen Seitensprung beichten. Und Phil sagt genau das, was man sagt, wenn der andere einem einen Seitensprung beichtet.
Ernsthaft?
Vom zentralen Monitor herab grinst uns ein netter Onkel mit intellektuellen Brille an. Für das Fotoshooting hat er extra den guten taubenblauen Kaschmirpullover mit V-Ausschnitt aus dem Schrank gezogen. Das weiße Hemd, das er darunter trägt, ist bis zum Hals zugeknöpft. Den Kragen hat der Fotograf vorher noch schnell gerichtet. Das dichte graue Haar hat der Typ sich entweder selbst geschnitten oder aber er hat sich einer talentfreien Auszubildenden zur Verfügung gestellt. Seiner Enkelin womöglich. Dieser Mann könnte keiner Fliege etwas zuleide tun.
Alles klar, Selbstmord können wir ausschließen.
Rufus und Phil scheinen dasselbe zu denken. Unser Partner schmeckt seinem letzten Schluck Kaffee nach und sagt,
wie begeht ein Harvard-Professor Selbstmord? Hat er vergiftete Worte gelesen?
Montgomery legt den Kopf schief und betrachtet das Foto. Das macht sie auffallend oft, wenn Phil dabei ist. Den Kopf schieflegen.
Lassen Sie sich nicht täuschen, sagt sie. Der freundliche Herdert ist kein geringerer als Oleg Abrasimov.
Sie wirft Phil einen erwartungsvollen Blick zu, der nur leer zurückguckt.
Ich müsste raten, klassische Literatur und Mittelalterstudien?
No shit.
Phil sieht Rufus an.
Was?
Und Montgomery sagt,
nicht schon wieder.
Dazu muss man wissen, dass alles, was Rufus und ich von uns geben, für Montgomery wie pseudogrob klingt. Sie kann einfach nicht glauben, dass sie langsam zu glauben beginnt, dass Phil und wir Tatsache miteinander sprechen können. Macht sie fertig.
Das da soll Oleg Sascha Abrasimov sein?
Fragt Rufus. Und Phil so zu Montgomery,
meinen Sie etwa Oleg Sascha Abrasimov?
Genau den. So hätte ich mir den gar nicht vorgestellt,
sagt Rufus. Und Phil zu Montgomery, den habe ich mir anders vorgestellt.
Na, dann wissen Sie also doch, wer Abrasimov ist.
Rufus kratzt sich mit einer Kralle die Reste eines Tauwurms aus den Zähnen.
Von Beruf Oligarch.
Er leckt sich das Wurmstück von der Kralle.
Nickel und Platin.
Phil wendet sich an Montgomery. Ist es nicht dieser Oligarch, der in Nickel und Platin macht? Montgomery blickt von Phil zu Rufus, zurück zu Phil, wieder zu Rufus, zurück zu Phil.
Das hat ihn jetzt nicht gerade... Welcher ist das? Ray oder Rufus?
Rufus.
Das hat ihn nicht wirklich Rufus gerade souffliert.
Doch, klar, woher sollte Ray so etwas wissen?
Alter, wende ich mich an Montgomery. Du kannst Rufus und mich nicht auseinanderhalten? Ich schiebe zwei Krallen in Rufus' Fell und demonstriere, wie viel Spiel da ist.
Hier, schau mal, wie das wabbelt. Und warum macht es das? Weil sich unter diesem Fell keine Schultern befinden. Also,
Ray ist der mit Schultern, Rufus der ohne, von dem Klettgurt mal ganz abgesehen.
Rufus schlägt meine Klaue weg.
Mein leptosomer Körperbau ist genetisch bedingt. Sich deshalb abfällig über mich zu äußern, zeigt nur, wie sehr dein Ego darunter leidet, dass ich der geistigste überlegen bin.
Ja, ja, klar doch, erwidere ich und frage mich, weshalb ich plötzlich so empfindlich reagiere. Ich schätze, niemand triggert einen zuverlässiger als die eigenen Geschwister.
Und diese geistige Überlegenheit, die du mir dreimal am Tag ins Fell reibst, ist die nicht auch genetisch bedingt?
Nun,
Rufus gönnt sich anderthalb großzügige Sekunden, um seine geistigen Messer zu schärfen.
Man könnte in der Tat sagen, dass zumindest die Saat, aus der meine geistige Überlegenheit hervorgegangen ist, ein genetisch bedingter Nährboden...
Dann schneide ich ihm das Wort ab. Solltest du dich über mich wirklich nicht abfällig äußern?
Dein Argument erscheint logisch, erweist sich jedoch bei genauer Betrachtung als nicht stichhaltig. Denn anders als bei meinen lediglich rudimentär ausgebildeten Schultern liegt in deinem Gehirn sehr viel Potenzial brach. Du wärst also durchaus in der Lage...
Alter, mach hier nicht auf Senfautomat, nur weil Grete dich neuerdings wieder an ihrem Brustfell schnuppern lässt.
Ah, daher weht der Wind. Da hat ein gewisser Herr Ray die Nacht offenbar alleine in seiner Kammer ver...
Diesmal schneide ich Rufus das Wort ab, indem ich eine drohende Kralle in seine Richtung ausfahre. Die Message ist unmissverständlich. Willst du wirklich jetzt schon ein neues Ohrloch?
Jungs, schaltet sich Phil ein, das hier ist nicht der richtige Moment, um eurem Bruderzwist auszutragen.
Das war Boom Boom Babuschka von Moritz Matthies. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Ein Hörbuch des Argon Verlags.